Ja, ich darf euch auch alle recht herzlich begrüßen und freue mich, nach längerer Zeit mal wieder bei euch zu sein, um die Predigt zu halten, Klavier zu spielen. Aber ich muss ehrlich sagen, mir macht das Spaß. Ich habe da noch nie, gibt Schlimmeres, sagen wir mal so. Ja, vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, ein Gott, aber so viele Kirchen. Ich rede jetzt gar nicht von Religionen, sondern von Kirchen. Ich rede auch gar nicht von katholischer Kirche oder von orthodoxen Kirchen, die es ja auch gibt, sondern von evangelischen Kirchen. Ja, man kann sogar die Sachen noch etwas eingrenzen, von Freikirchen. So viele evangelische Freikirchen. Tatsächlich sind die meisten Abspaltungen oder vielleicht einige, sagen wir es mal so, Folge von Sünde. Ich habe schon erlebt, dass Gemeinden sich wegen Musik gespalten haben. Da liegt bestimmt kein Segen drauf. Aber ich bin nicht der Meinung, dass eine Abspaltung von vornherein immer etwas Schlechtes ist. Manchmal sind sie nötig. Das berühmteste und größte Beispiel ist sicherlich die Reformation Martin Luthers. Vielleicht wisst ihr das, dass Martin Luther keine neue Kirche gründen wollte. Er wollte die bestehende Kirche reformieren. Aber als er dann gemerkt hat, dass es nicht funktioniert, dass man nicht bereit war, grundlegende Dinge zu ändern, ist es dann dazu gekommen, dass die evangelische Christenheit sich abgespalten hat. Unsere Kirche, die Kirche des Nazareners, ging vor ungefähr 110 Jahren auch aus einer, wie ich meine, sehr positiven Bewegung hervor. Wir sind nicht entstanden, weil es Streit gegeben hat, weil irgendwelche Leute beleidigt waren oder weil der Musikstil einigen nicht gefallen hat, sondern weil Gott, der Heilige Geist, es unseren Kirchenvätern, so kann man das ja nennen, aufs Herz gelegt hat, eine lebendige Heiligungsbewegung zu sein. Und das war wirklich eine Heiligungsbewegung. Es war nicht etwas von oben Bestimmtes, sondern es war etwas, was in den USA wirklich um sich gegriffen hat, in einer positiven Weise. Und das Beste ist, es geht nicht um eine schöne Heiligungslehre, die man theologisch vermitteln kann und dann haben wir die Lehre, sondern es geht um praktisch erfahrbares Leben. Deshalb heißt die Predigt nicht Heiligungslehre, die wir rechtgläubig zur Kenntnis nehmen können. Darum geht es sicherlich auch um die Lehre. Aber die Lehre nutzt uns gar nichts, wenn sie nicht in unser Leben hineinkommt und erfahrbar wird. Es geht um die Erfahrung, nicht mehr unter dem Zwang zu stehen, zu sündigen. Und ich glaube, das ist nicht nur die Botschaft, die in unserer Kirchenordnung steht, sondern ich habe sie vor allem gefunden beim Apostel Paulus. Im Römerbrief, im Epheserbrief, im Thessalonischer Brief, wo wir hingehen, ist das Thema Rechtfertigung, Vergebung der Schuld, Versöhnung und Heiligung. Ganz zentrale Themen. Also wir sind auch nicht auf einem Nebengleis, wie es manchmal in Sekten der Fall ist, dass bestimmte nebensächliche Themen zum Hauptthema erklärt werden, sondern wenn bei uns das Thema Heiligung so zentral betont wird, sind wir im Zentrum der Heiligen Schrift. Denn es ist Gottes Anliegen, dass wir, die wir Jesus angehören, die wir ein Teil seines Leibes sind, dass wir auch Anteil haben am Heiligen Geist. Und der Heilige Geist, das wusste Luther auch schon, der heißt nicht nur Heiliger Geist, weil er heilig ist, sondern auch, weil er heilig macht. Und ich will jetzt, damit das auch hier von der Bibel her klar wird, habe ich eine Stelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 20, Vers 4, Vers 20 bis 32. Und die Predigt heißt Heiligung ganz praktisch. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus: So sage ich nun, fangen schon 17 an. Ich sage nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft wie die Heiden in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es in Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab, redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnet ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lass kein faul Geschwätz aus deinem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Amen. Die Briefe des Apostel Paulus haben in der Regel, vom Römerbrief abgesehen, zwei Teile. Im ersten Teil wird dargelegt, was Gott getan hat in Jesus. Immer wieder. Und auch der Epheserbrief beginnt mit so einem großen Teil, man könnte sagen, ein gewaltiger Lobpreis der Taten Gottes. Da geht es noch gar nicht mal um das, was wir dann tun sollen oder was wir nicht tun sollen, sondern zunächst und grundlegend geht es im Evangelium, was Gott für uns getan hat. Und die ersten 14 Verse sind im Originaltext ein einziger Satz. Ein überreicher Lobpreis Gottes. Und man merkt immer wieder, dass dem Apostel Paulus die Worte nicht ausreichen, um das zu verkündigen, was Gott in Jesus für uns getan hat. Ihr kennt das ja vielleicht von den Amerikanern, die, wenn ein, so sagt man früher mal in so einem Witz, wenn ein schwäbischer Geschäftsmann, wenn man den fragt, wie laufen die Geschäfte, und er sagt, na ja, es läuft, dann läuft es bestimmt gut. Aber wenn ein Amerikaner gefragt wird, wie hat dir das Konzert gefallen, und er sagt, es war gut, dann, ich karikiere ein bisschen, ja, dann können wir sicher sein oder zumindest wahrscheinlich, dass es ihm weniger gefallen hat. Amerikaner sind ja Erfindungen von diesen Worten, die man auch im Deutschen immer mehr hat. Da ist es nicht nur ein Event oder ein großes Event, sondern das Mega-Event aller Zeiten. Und weil das auch schon nicht mehr zieht, ist es ein Mega-XXXL-Event oder das größte Mega-XXXL-Event aller Zeiten. Und wem das nicht reicht, der kann ja noch ein Wort draufsetzen. Ich muss sagen, ich habe darüber immer gelacht, bis ich belehrt wurde von einem Ausleger, dass der Apostel Paulus genauso etwas gemacht hat, obwohl Paulus kein Amerikaner war. Paulus hat ein Wort erfunden. Im Epheserbrief steht es. Und dieses Wort gibt es zumindest, was die Fachleute für altes Griechisch sagen, gibt es keine Parallele in irgendeinem alten griechischen Text. Nirgends. Bei den Philosophen nicht, bei den Schriftstellern, bei den Historikern nicht. Dieses Wort steht am Ende des ersten Teils. wo Paulus die großen Taten Gottes verkündigt, in Kapitel 3, Vers 20. Da steht: Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus. Das ist bei Paulus ein Wort. Überschwänglich, über alles hinaus. Nach der Kraft, die in uns wirkt, und das ist die Kraft, mit der der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat, die wirkt in uns. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Damit schließt der erste Teil. Und jetzt kommt der zweite Teil, der fängt an mit: So ermahne ich euch. Das heißt, nachdem diese Grundlegung geschehen ist, sind wir in der Lage, und das ist Heiligung, wir sind in die Lage versetzt, ein anderes Leben zu führen. Es ist nicht so, dass zuerst Gott etwas tut, so quasi einen Check ausstellt und uns dann losschickt und sagt, jetzt mach du mal. Sondern die Grundlage für ein Leben in der Heiligung sind die großen, überschwänglichen, über alles Maß hinaus geschehenden Taten Gottes. Ich ermahne euch, dass ihr der Berufung würdig lebt. Jetzt lasst euch nicht einfach treiben. Kämpft den guten Kampf. Lebt nicht mehr wie Menschen ohne Beziehung zum lebendigen Gott. Lebt nicht mehr wie die Heiden. Die Heiden, das sind nicht irgendwelche Afrikaner, die im Busch leben. Da gibt es bald schon mehr Christen als hier in der westlichen Welt. Die Heiden sind Menschen, die entfremdet sind dem Leben aus Gott. Das heißt, das sind Menschen, die ihr Leben ohne Beziehung zu Gott leben und deshalb auch in Finsternis tappen, in Unwissenheit, wie es heißt. Und wenn Paulus sagt, die Heiden sind unwissend, dann sagt er nicht, dass die dumm sind. Da gibt es hochintelligente Professoren darunter, Atheisten. Aber Unwissenheit in Bezug auf diese großen Taten Gottes. Das ist Weisheit im Sinne der Bibel, dass wir unser Leben führen in der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Legt ab den alten Menschen. Zieht an den neuen Menschen. Übrigens dasselbe Wort, das bei der Waffenrüstung in Kapitel 6 steht. Legt an die Waffenrüstung Gottes. Ich glaube, es gibt Christen, vielleicht im weltweiten Leib Christi, denen muss man ein bisschen den Dämpfer verpassen und sagen, passt auf, dass ihr nicht in geistlichen Hochmut geratet, wie die Korinther, die große Offenbarungen hatten. Aber es gibt auch Teile im Leib Christi und vielleicht gehören wir auch dazu, ich sage mal so das traditionell Evangelikale, die neigen eher dazu, ja, ein bisschen zur Trägheit. Und Trägheit ist genauso Sünde wie Hochmut. Trägheit ist, Dinge nicht zu tun, die Gott von uns getan haben will. Es ist Sünde, sich der Trägheit zu überlassen. Und ich bin lange genug Christ, dieses Jahr übrigens 30-jährigen Geburtstag, geistlichen Geburtstag, um zu wissen, dass auch im Leben eines Christen, es läuft nicht automatisch. Wir können nicht sagen, Jesus ist doch jetzt in meinem Leben drin, er kann doch überschwänglich über alle Maßen tun und jetzt passiert das irgendwie. Kann ich euch sagen, dann passiert, ja, es wäre schön, wenn gar nichts passieren würde, aber wenn wir uns treiben lassen, werden wir früher oder später wieder in die alten Schienen unseres alten Lebens zurückgleiten. Deshalb ist es keine Nebensache, wenn Paulus sagt, legt an, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Ihr habt nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das sind Mächte und Gewalten, die haben was dagegen, dass wir heute Abend hier sitzen. Die haben was dagegen, dass das Evangelium verkündigt wird. Und die wollen uns mit aller Macht wieder in dieses alte Leben reinziehen. Und ich glaube, jeder von uns, die wir doch wirklich auch ernsthaft Christen sein wollen, ist das sehr wohl bekannt. Dass da eine Macht ist, die uns in das alte Leben der Sünde wieder zurückziehen will und manchmal auch Erfolg hat. Gott sei Dank gibt es die Buße und Umkehr, dass wir wieder zurückgehen können. Lasst euch nicht treiben. Legt ab. aktiv, sagt, ich will das nicht mehr, zieht an und sagt, das will ich, ein Leben in der Heiligung. Und was heißt das praktisch? Die Predigt heißt Heiligung praktisch. Der Apostel Paulus ist sehr praktisch. Paulus war kein Schreibtischtheologe, der große Wahrheiten verkündigt. Und wenn es dann um die Praxis geht, sagt, naja, das müsst ihr dann selber sehen. Der hat den Gemeinden schon ziemlich gut beschrieben, wie das Leben mit Jesus aussieht. Wie macht man das? Da schreibt er zunächst mal, ich gehe jetzt das nur ganz kurz durch, weil ich eine Sache heute Abend ins Licht stellen will. Leg die Lüge ab, zieh die Wahrheit an, ein Leben in Wahrhaftigkeit zu führen. Das fängt bei der Steuererklärung an. Die Steuererklärung hat was mit unserer Heiligung zu tun. Es geht aber weiter in unser ganzes Leben, sind wir aufrichtig. Und das möchten wir doch sein. Wir möchten nichts vorspielen, wir möchten Leuten nichts vorlügen, etwas vormachen, was wir gar nicht sind, sondern aufrichtig sein in unserem Leben. Dazu gehört auch, dass wir bereit sind, Fehler zuzugeben und zu sagen, es tut mir leid, ich habe da etwas falsch gemacht. Das ist ein Leben in der Wahrheit. Bleibt im Zorn freundlich und sachlich, sonst gebt ihr dem Teufel Raum. Es gibt leider auch so viele Christen, die unflätig sind. Das ist ein großes Problem im Internet. Ich habe alles abbestellt, was in diese Richtung gehen könnte, dass auch Christen mit ihrer Wortwahl unter die Gürtellinie gehen oder jähzornig sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Es gibt sicherlich Zorn, aber man kann sehr schnell in Sünde abkippen, wenn wir dem Zorn Raum geben. Und dann tun wir Unrecht. Ich habe ein Zeugnis gehört im Evangeliumsrundfunk in Hof mit Himmel. Das ist eine wunderbare Sendung, weil da Menschen erzählen, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und da sagte einer, das war übrigens ein Moderator vom ERF, ich war früher als junger Mann kein Christ. Ich dachte immer, Christen sind langweilig und sie sind, haben überholte Ansichten. Und dann kam meine Schwester zum Glauben. Und die hat mich dann mitgeschleift zum CVJM, Christlicher Verein junger Menschen. Und dort wurde Fußball gespielt. Und ich habe so gerne Fußball gespielt. Und beim Fußball, ihr wisst das, wenn die Hitze hochkommt und der Zorn, dann wird auch mal gefault. Und er sagte, auch da bei den Christen, als ich mit den Christen Fußball gespielt habe, wurde gefault. Aber der Unterschied war, bei meinen alten Freunden, da wurde nochmal draufgetreten. Und bei den Christen, die sind auf mich zugekommen und haben um Entschuldigung gebeten. Und da habe ich das erste Mal gedacht, da könnte doch was dran sein. Also Heiligung ganz praktisch. Was nutzen die gesalbten Worte, wenn wir dann draußen wieder so sind wie alle anderen? Und was macht es einen Eindruck? Nur ein einziges Wort, es tut mir leid, ich habe hier meinem Zorn Raum gegeben, es war nicht richtig. Und dann kommen Menschen zum Glauben. Legt ab die Habgier, seid fleißig und großzügig. Also wer jetzt noch denkt, dass Paulus unpraktisch ist, beim Portemonnaie hört die Unpraxis auf. Seid großzügig, nicht habgierig. Wer das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Legt das faule Geschwätz ab, Bitterkeit und Grimm, Reden hinter dem Rücken. Also beim Thema Heiligung im Alltag steht unser Reden auch immer wieder im Zentrum. Ich glaube sogar, es ist die Nummer eins, was diese Themen angeht, Themen der Heiligung. Wir sind übrigens hier, ich will das nur mal anmerken, der Apostel Paulus zitiert Jesus hier oder zumindest in seinem Sinne. Die ganzen Stellen über Heiligung atmen den Geist der Bergpredigt. Was wird in der Bergpredigt über Geschwätz, über Worte, über Zorn, über Habgier gesagt? Und es ist ein Thema, das will ich jetzt herausgreifen und mal, keine Angst, nicht zu lange, aber doch deutlich in den Mittelpunkt stellen. Das steht in Vers 32. Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Da sind wir mitten in der Bergpredigt. Jesus hat dieses Thema Vergebung und Versöhnung, ich glaube, zum Zentrum seiner Verkündigung gemacht. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Es ist mitten unter euch in meiner Person und Jesus ist voller Vergebung und Versöhnung. Und ich glaube, dass mit Unversöhnlichkeit dem Teufel sehr großer Raum gegeben wird in unserem persönlichen Leben, im Leben zwischen Christen und auch im Leben der Gemeinden. Unversöhnlichkeit und die Unbereitschaft zu vergeben. Ich habe vor vielen Jahren eine ältere Frau besucht, die war schon über 80. Keine Angst, niemand von hier, niemand kennt die Frau. Ich glaube, sie lebt mittlerweile auch nicht mehr, es ist schon sehr lange her. Und diese Frau war gläubig. Ich konnte mit ihr beten. Sie hat auch gebetet, frei gebetet. Nur das Problem war, sie war schon mindestens 20 Jahre nicht mehr im Gottesdienst ihrer Gemeinde. Und ich habe sie dann mal darauf angesprochen. Und dann sagte sie, der Grund, warum ich nicht mehr komme, ist folgender. Ich war früher Organistin in der Gemeinde und dann kam ich eines Sonntags in die Gemeinde rein und statt meiner saß eine andere Frau an der Orgel. Die haben sie quasi, auch nicht schön, ja, die haben sie quasi abgesetzt, ohne ihr Bescheid zu sagen. Und sie sagte, dann bin ich auf dem Absatz rumgedreht, raus und nie wieder in die Gemeinde. Ich fragte die Frau dann, wann war denn das? Und das Erschütternde war, es war schon über 30 Jahre her. Und was noch erschütternd war, die Frau, die dann an der Orgel saß, die lebte auch schon lange nicht mehr. Das heißt, da hat eine Frau, die schon verstorben war, Macht über diese alte Frau bekommen. Denn Vergebungsunlust erzeugt Bitterkeit und Groll. Und die Bitterkeit kann zu einer Wurzel heranwachsen, dass da eine Pflanze draus wird und alles überwuchert. Wenn jemand hier ist, wir feiern nachher das Abendmahl, ich werde wieder die Stelle lesen, wer unwürdig zum Tisch des Herrn geht. Jesus hat gerade die Sünder eingeladen, aber unwürdig ist, wer weiß, da ist irgendetwas und hält es zurück. Ich kenne keine andere Lösung, als Vergebung auszusprechen. Ich weiß, dass manchmal schlimme Dinge passieren, die man nicht einfach so zur Seite wischen kann und wo auch dieses Beispiel mit der Orgel noch eher eine Kleinigkeit ist. Es kann sein, dass dir jemand ein schweres Unrecht angetan hat. Aber ich bin weiterhin, verkündige das auch, es gibt keinen anderen Weg als den der Vergebung. Und ich kann euch einen seelsorgerlichen Rat geben, wenn dir jetzt eine Person einfällt. Wenn dir keine einfällt, danke Gott dafür, es ist wunderschön. Brauchst nicht grübeln. Wenn da irgendwas ist, dann weiß ich, jetzt ist der Name dieser Person sofort präsent. Dann mach das nicht alleine. Kämpf den guten Kampf nicht alleine, sondern such dir einen Seelsorger deines Vertrauens und sprich mit ihm Vergebung aus. Sag nicht, ich will vergeben oder ich möchte vergeben oder ich vergebe, wenn meine Gefühle mir in diese Richtung gehen, sondern sage, auch wenn meine Gefühle jetzt ganz im Gegenteil sind, ich vergebe im Namen Jesu. Und dann könnt ihr vielleicht nicht Akustik, aber innerlich hören, wie Ketten zerbrechen. Dann ist Satans Macht gebrochen. Und dann wirst du auch erleben, dass nicht von heute auf morgen, sondern im Laufe der Zeit, vielleicht Wochen, Monate, die Bitterkeit abfällt und wieder Freude ins Leben einzieht. Auch dann, wenn derjenige, der an dir schuldig geworden ist, nicht bereit ist, seine Schuld einzugestehen. Aber es geht um dein Leben. Ist das zu theoretisch? Ich glaube, es ist manchen vielleicht ein bisschen zu praktisch. Heiligung im Alltag. Und zuletzt etwas ganz Wichtiges. Und da sind wir wieder am Anfang vom Kapitel 4, wo das ganze Heiligungskapitel losgeht. Ich ermahne euch nun, dass ihr eurer Berufung würdig lebt. Dieses Wort ermahnen klingt im Deutschen so ein bisschen zeigefingermäßig. Aber wenn wir es im Originaltext lesen, ist es dasselbe Wort, mit dem Jesus im Johannesevangelium den Heiligen Geist bezeichnet. Den Tröster, den Beistand. Ich ermahne euch, kann man auch übersetzen, ich ermutige euch oder sogar ich tröste euch. Und eigentlich, um noch mal eins draufzusetzen, nicht Paulus tröstet uns, sondern in diesem Ermahnen, in diesem Ermutigen ist der Heilige Geist selbst präsent. Denn Heiligung heißt ein Leben im Heiligen Geist. Ich will es nochmal anders sagen, Heiligung ist meine Entscheidung. Ich möchte das alte Leben nicht mehr. Ich will nicht mehr in Bitterkeit leben. Ich will nicht mehr schlecht reden über andere. Ich will nicht mehr hängen am Geld, sondern großzügig sein, im Leben Jesu sein, in seiner Vergebungsbereitschaft sein. Und während wir sagen, ich möchte das nicht mehr, wird ein anderes Wort von Paulus auf einmal Resonanz kriegen in unserem Leben. Ich lebe. Ich möchte Heiligung erleben, aber nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und auf einmal merken wir, ich bin ja nicht alleine. Es ist nicht der Kampf, den ich alleine führen muss, dann wäre er von vornherein vergeblich. Sondern indem ich sage, ich will dieses Leben in der Heiligung führen, spricht Christus in uns selbst. Ich bin derjenige, der dich heiligt und der dich mächtig macht, wie es Paulus sagt, überschwänglich tun, über alles hinaus. Und wenn jemand hier ist, der sagt, mir hat einer so ein Unrecht getan, niemals wird das gehen, dann denke daran, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, dass Paulus sogar ein eigenes Wort dafür erfunden hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Lass mich noch mit einem Bild schließen. Es ist, als wie wenn du auf einem Segelschiff sitzt, das Segel hochziehst und jetzt auf einmal der Wind des Heiligen Geistes reinweht und dann merkst du, du musst gar nichts mehr machen, das Segelschiff fährt los. Ich habe das selbst erlebt und ich habe viele andere Menschen kennengelernt und Christen kennengelernt, die das auch erlebt haben. Und ich bin dankbar, in einer Kirche zu sein, die das ins Zentrum oder in den Brennpunkt ihrer Verkündigung gestellt hat. Heiligung ist etwas Schönes. Es ist etwas Befreiendes. Es ist etwas, was uns freisetzt und auch andere, uns auch befähigt, andere freizusetzen. Und ich weiß und ich bete auch dafür, dass wir heute die Erfahrung der Heiligung wieder erleben und bezeugen können, wen der Sohn frei macht. Der ist recht frei. Der Herr ist Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Lasst mich schließen mit einem Vers von Paulus aus dem 1. Thessalonischer Brief, den lese ich nachher auch nochmal zum Segen. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.